Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Kommunikation ist das A und O. Und das trifft vor allem auch auf Baustellen zu. Nur auf Baustellen, da herrscht natürlich auch ein häufig rauer Umgangston, ist viel Lärm. Und deswegen ist die Kommunikation gerade auf Baustellen immer wieder ein ganz großes Thema. Und deswegen bin ich sehr froh, unseren heutigen Gast, Stergios Dimu, hier bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Bauleiter und Energieberater. Er hat schon die verschiedensten Bauprojekte begleitet und gibt uns heute einen spannenden Einblick in seinen Alltag. Stergios, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Also vielen Dank für die Einladung und dass ich hier bei euch sein darf. Ich bin mal gespannt auf die heutigen Baustellenthemen. Das ist ganz spannend, mal wieder über Baustellenthemen sprechen zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Mega. Finde ich auch. Bei den Baustellen tut sich sehr viel. Das ist dann nochmal das Bauwesen, ja, in real life. Und deswegen springen wir da auch gleich mal herein. Stell dich nochmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du zu dem gekommen, was du heute bist?
Genau, eine kurze Vorstellung also meiner Person, Stergios Dimu, sehr bald 36 Jahre alt. Ich komme aus Griechenland, gebürtiger Grieche und seit den letzten 10 Jahren hier in Deutschland tätig. Und genau, vor 10 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, direkt nach dem Bauingenieurstudium. Ich habe Bauingenieurwesen in Griechenland an der Technischen Universität Athen studiert, dann Militär geleistet und dann direkt nach Deutschland gekommen. Das heißt, ganz genau Februar 2016 habe ich meine erste Stelle als Jungbauleiter erworben und seitdem, jetzt genau mehr als 10 Jahren mittlerweile, fast tagtäglich auf deutschen Baustellen. Genau, wie bin ich also dann dazu gekommen, beziehungsweise wie bin ich also Bauingenieur geworden? Ich komme aus einer, sagen wir mal so, Bauingenieurfamilie. Fast alle, Papa Bauingenieur, der Onkel, der Patenonkel. Also das heißt, ja, es war also, ich sag mal so, klar, dass ich diesen Weg irgendwann dann hier laufen werde. Ich glaube, mittlerweile war auch eine unbewusste Entscheidung. Und wenn der Moment gekommen ist, dann war eigentlich eine leichte Entscheidung, dass ich den Bauingenieurweg dann hier auswählen darf, kann, möchte. Und daher, da ich so groß geworden bin mit Projekten, Themen, Baustellen, ja, dachte ich, ich versuche mal auch den Weg des Bauingenieurwesens.
Ja, das ist häufig so mit den Leuten, mit denen man spricht, die halt einer Bautätigkeit nachgehen. Häufig ist es immer das familiäre Umfeld, das einen prägt, auch die gleiche Richtung, eine ähnliche Richtung einzuschlagen. Also deine Familie auch im Bauwesen tätig. Also ist es klar, okay, du gehst auch ins Bauwesen. Sehr cool. Okay, und jetzt bist du Richtung Bauleitung gegangen. Also Bauleitung, alles klar, aber im Studium macht man ja auch, ja, hat man auch Fächer wie Statik, Planung, aber für dich war schon wahrscheinlich immer klar, okay, du gehst Richtung Bauleitung. Was fasziniert dich denn so an der Bauleitung?
Genau, so Bauleitung. Ich hatte auch mit dem Papa auch dann mehrmals darüber gesprochen gehabt, dass man, ich sag mal so, am Anfang der Karriere direkt also tatsächlich in die Baustelle geht. Also ich nach 10 Jahren, ich finde es immer noch das absolute Wichtigste, dass man direkt also von vorne an die Baustelle-Erfahrungen einsammelt. Klar, also ich habe zwar nicht in Deutschland studiert, ich habe in Griechenland studiert. Wie du schon erwähnt hast, es gibt Statik, es gibt 1000 Fächer. Wobei, man muss ganz ehrlich sagen, die decken etwa oberflächlich, also dann die Themen ab und Baustellenerfahrung ist die klare Ergänzung und das, was man tatsächlich also dann draußen erlebt und sieht. Was fasziniert mich also bei der Bauleitung? Ich muss ganz ehrlich sagen, jeder Tag, ist nicht derselbe wie der gestrige oder der morgige. Man hört auch dann ja von vielen Kollegen abwechslungsreiche Tage oder Aufgaben bei der Bauleitung. Ich kann es unterstreichen, das ist tatsächlich so. Man wacht auf und man, klar, man hat also eine gewisse Tagesplanung, man hat also eine gewisse Anzahl von Besprechungen oder Terminen, aber auf jeden Fall, man wacht auf und denkt, okay, was kommt heute auf mich zu? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also vermehrt jetzt in den letzten Jahren, das ist deutlich dieses Gefühl gestiegen, dass man eine gewisse Unwissenheit hat, was jetzt der Tag also mit sich bringt. Aber da kommen wir auch dann gleich zu.
Genau. Hast du jetzt gerade gesagt, da kommen wir gleich dazu. Mein Bild eines Bauleiters ist sehr häufig. Also jetzt dieses typische Klischee, was ich jetzt beschreiben werde, ist ein Bauleiter, der nahezu fast nur am Telefonieren ist mit den unterschiedlichsten Projektpartnern, sei es der Bauherr, sei es der Architekt, sei es der Statiker, sei es das Bauunternehmen vor Ort, ständig im Austausch ist, sehr viel unterwegs ist, gestresst, ständig in Terminen und ständig das Handy in der Hand, um irgendwie was einzutippen oder zu telefonieren. Das ist so für mich dieses typische Klischeebild eines Bauleiters. Aber führ uns doch mal wirklich genau in die Aufgaben hinein. Ist es wirklich so oder schaut es doch anders aus? Wie schaut denn so ein Arbeitsalltag oder allgemein Arbeitstag eines Bauleiters aus?
Klischeebild, ja, also kann ich so bestätigen, also mehr oder weniger oder im Großen und Ganzen. Tatsächlich die Bauleitungsaufgaben oder der Bauleiteralltag ist geprägt also von sehr, sehr viel Kommunikation und Austausch. Das, was du erwähnt hast oder beschrieben hast, ist tatsächlich Teil des Tages und vor allem diese Kommunikation, also der Bauleiter agiert als Zwischenperson, also ist also ein Bindenmitglied, wo sowohl Bauherr, Planer, Nachunternehmer einmal bindet und das ist im Grunde genommen das, was jetzt also die Bauleitung dann ausmacht, agieren, reagieren und die Parteien also dann zusammenbringen auf einem technischen und kommunikativen Niveau. Also der Bauleiteralltag sieht ungefähr so aus, wie du den Alltag beschrieben hast. Also man führt also dann sehr viele Telefonate, hängt natürlich davon ab, wo man sich, in welcher Projektphase man sich befindet. Aber auf jeden Fall Telefonate jetzt mittlerweile auch in den letzten Jahren nach der Corona-Phase sehr viele Teams-Calls, also nicht Teams, sondern Videocalls. Und Kommunikation ist tatsächlich also groß geschrieben. Der Bauleiter muss tatsächlich den Informationsflow an die richtige Stelle platzieren. Sei ein Treibwerksplaner, sei ein Brandschutzsachverständiger, sei ein Nachunternehmer. Das ist primär die Aufgabe des Informationsaustauschs. Natürlich kommen weitere Aufgaben mit Überwachung und Qualitätssicherung, aber im Großen und Ganzen ist tatsächlich eine Zentralfigur auf der Baustelle, die unbedingt also fast über alle Baustellenthemen Bescheid wissen muss. Und muss ist also dann groß geschrieben. Ich erlebe es tagtäglich, dass egal was also auf der Baustelle passiert, also von der kleinsten Sache bis etwa größere Themen, ich habe irgendwann die Bitte ausgesprochen, ich muss nur Bescheid wissen. Deswegen Thema Kommunikationskanäle und wie man jetzt mit anderen kommuniziert, ist auch so ein wichtiges Thema, was nicht so oft auf der Baustelle erlebt wird. Also auf den Punkt gebracht, Bauleiteralltag, viele Telefonate, gut, Mail schreiben, da muss man nicht Bauleiter heutzutage sein. Ich glaube, das macht also jeder mittlerweile. Protokollierung und im besten Falle, und ich bin auch einer, der tatsächlich draußen das Gespräch dann sich aussucht mit den Nachunternehmern, nicht unbedingt Fehler, sondern Baustellenthemen direkt also in Angriff nimmt und diese Themen dann dementsprechend an die richtige Stelle dann hier weiterleitet, sei vielleicht eine Entscheidung, sei vielleicht eine Schnittstellerklärung Und jetzt die drei, sagen wir so, Headlines, Kommunikation, Überwachung und Unvorgesehenes würde ich auch dann jetzt platzieren. Es passieren tatsächlich sehr unvorgesehene Dinge aus der Baustelle.
Was ist das zum Beispiel? Was sind denn unvorhergesehene Dinge, mit denen man nicht rechnet? Kannst du uns da mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, gerne. Ich sag mal so, unvorgesehen ist, dass tatsächlich ein Nachunternehmer, ein Monteur, trotz Terminbestellung nicht kommt. Also, und ohne Bescheid zu geben. Das ist nur so ein kleines Beispiel. Oder unvorgesehenes ist, wenn man jetzt im Bauernbestand, wenn man tatsächlich also Themen mit der Bausubstanz einmal entdeckt. Oder Themen wie nicht geklärte Schnittstellen. Das hätte man so natürlich also erklären können oder im Vorfeld klären können. Aber da sind so viele Themen, die mir jetzt also einfallen. Also ein anderes Beispiel ist, dass tatsächlich das Material nicht kommt, nicht auf die Baustelle kommt. Es gibt also, du hast am letzten Tag angerufen gehabt, du hast Bestellen bekommen und du wartest den ganzen Tag also auf die Materiallieferung und das Material nicht kommt. Da ist also eine Kolonne extra gebucht worden für die für den Materialtransport und dann entstehen also dann ja weitere Themen, weil einfach jemand nicht daran gehalten hat, das, was man hätte machen müssen.
Okay, verstehe. Jetzt hast du auch das Thema Kommunikation gesagt. Für mich ist Kommunikation immer der Schlüssel zum Erfolg eines Projekts, einer Aufgabe, einer Baustelle. Und jetzt hast du gesagt, Kommunikation ist ja aus Bauleitersicht eines der wichtigsten Sachen. Aber was bedeutet denn gute Kommunikation? Kann man das irgendwie greifbar machen? Also Kommunikation, ja, du musst kommunizieren können, du musst kommunikativ sein. Aber was bedeutet das konkret? Also was ist denn eine gute Kommunikation als Bauleiter?
Eine gute Kommunikation erfordert Soft Skills, die man entweder hat oder entwickeln kann, also ich habe mit der Zeit. Und die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, wenn ich ja so zurückblicken darf in den ersten Jahren meiner Bauleitungskarriere, gute Kommunikation hat auch mit der Erfahrung zu tun. Wenn die andere Partei merkt, dass derjenige gegenüber die entsprechende Erfahrung mitbringt, dann ist auch eine sehr gute Basis auf eine gute Kommunikation. Kommunizieren heißt nicht nur Mails verschicken und Telefonate führen. Das ist etwas Spitzengefühl, also würde ich sagen. Und das geht sehr oft also ins Persönliche. Und da muss man auch also Menschenkenntnisse haben oder entwickeln, egal ob auf der Baustelle oder draußen, also im realen Leben. Aber jetzt explizit, was die Baustelle angeht, gute Kommunikation heißt einmal aktives Zuhören. Erstmal die andere Partei, also einmal aktiv zuhören, was die Partei zu sagen hat und dementsprechend lösungsorientiert zu sein. Und man kann 1000 Gründe finden und dann ein Gegenargument darstellen. Man muss also diese Kommunikationskanäle erstmal öffnen und dann tatsächlich hören, aufnehmen. Erstmal satten lassen, erstmal überprüfen lassen, ob man jetzt über Nachträge, über Schnittstellen oder über nicht geklärte Leistung, egal was ist, erstmal sich die Zeit nehmen und dann ganz simpel und ganz vernünftig ins Gespräch kommen. Keine rasche Entscheidung, sondern das Ganze erstmal mit sich aufnehmen und überprüfen und dann dementsprechend eine Rückantwort geben. Also viele, ich kenne, so war ich auch, also für diese Impulse, Rückmeldungen, also die kennt, glaube ich, jeder. Jetzt habe ich also im Laufe der Jahre gelernt, erstmal ruhig bleiben, die Ruhe bewahren, erstmal aufnehmen und dementsprechend, es wird sehr oft geschrieben, zu schnell zurückgeschrieben. Man kann auch dann hier das Telefon in die Hand nehmen und dann einmal anrufen und so ins Gespräch kommen. Ne? Das, glaube ich, ist also für mich persönlich, also gute Kommunikation zu hören, aufnehmen und sachlich, fachlich bleiben und dementsprechend auch das persönliche, menschliche mit einbinden.
Jetzt hast du schon gerade gesagt, was gute Kommunikation ausmacht. Zum Beispiel, okay, jetzt statt sofort auf eine E-Mail zu antworten, lieber mal den Hörer in die Hand zu nehmen und mit ihm persönlich darüber zu reden. Soweit klar. Hast du auch mal so Beispiele, wo es wirklich an der Kommunikation scheitert? Also was ist zum Beispiel eine schlechte Kommunikation, was du mit Sicherheit auch schon mal in deiner Zeit als Bauleiter gesehen hast, in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten? Was sind denn da denn deine Erfahrungen?
Genau, also das Umgekehrte, also schlechte Kommunikation. Es gibt Fälle, wo man also hartnäckig, wenn ich das so sagen darf und mich so formulieren darf, hartnäckig bleibt und man besteht einfach darauf, dass das so ist, ohne fachliche und sachliche Begründung. Auf Kommunikationsebene läuft also in dem Moment, wo man sich nicht darauf einlässt, also ins Gespräch zu kommen und erstmal die Argumentationskette, die Dokumentations- und Argumentationskette darzulegen und dann vernünftig ins Gespräch zu kommen, dann fängt schon für mich an, also dann schlecht zu kommunizieren. Oder man besteht darauf, nur als plakatives Beispiel, Thema Nachträge. Das ist es, das ist mehr Leistung, nur jetzt, ohne das jetzt explizit also darstellen zu wollen, wenn man einfach ohne die greifbaren Fakten einmal stur zu sein und sagen, das ist es nämlich und ansonsten, ich mache das nicht. Also jetzt ganz salopp gesagt. Die schlechte Kommunikation erlebt man auch also auf verschiedenen Ebenen, also zwischen Nachunternehmer, zwischen Bauherrschaften, zwischen den Planern und ist, wenn man tatsächlich nicht die immer so Geduld oder die Zeit also mitbringt. Also viele haben jetzt keine Zeit, vielleicht sind ploppen sich Themen auf, die vielleicht mehrmals durchgesprochen worden sind oder abgesprochen worden sind und aus verschiedenen Gründen müssen die wieder in Angriff genommen werden und da wird schnell solche nicht mehr darauf reagiert und so verschlechtert sich die Kommunikation, wenn einer Partei was möchte und die andere Partei sich querstellt und dieser Informationsfluss, wie ich also wenn habe, nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage so beantwortet habe, was genau schlecht ist, aber in Kombination auch mit der guten Kommunikation, schlechte Kommunikation ist genau das Opposite. Also, dass man nicht offen ist, dass man jetzt einseitig das Ganze betrachtet und einfach sich durchsetzen möchte, manchmal ohne fachlichen Grundlagen.
Okay, verstehe. Jetzt mal so ein bisschen abgesehen von der Kommunikation, die ja immer sehr wichtig ist. Was gibt es dann noch für andere Herausforderungen oder Schwierigkeiten, gerade in der Position als Bauleiter oder allgemein auf Baustellen, was du immer wieder siehst, woran halt Projekte immer wieder scheitern oder stark in Verzögerung geraten? Was sind denn das da für Punkte, deiner Erfahrung nach?
Genau, meiner Erfahrung nach, es gibt also folgende Säulen oder Problemsäulen, würde ich die benennen. Thema Planung, Planungstiefe und abgestimmte Planung auf jeglichen Ebenen, also von bis, von Architektur, Bauphysik, Tragwerksplanung und. Und nicht nur die Planung an sich, sondern die Fortschreibung, die fortgeschriebene Abstimmung zu stimmende Planung. Das heißt, wenn es gibt bei jedem Projekt gibt es Änderungen. Diese Änderungen, die fließen nicht also auf alle Fachplanerebene ein. Und man hat da so tatsächlich so viele Mal erlebt, dass die Planung bei einem Fachplaner fortgeschrieben worden ist und bei dem anderen nicht. Und so entstehen also dann direkt Planungsleistungsdiskrepanzen. Und das ist jetzt also für die Gesamtabwicklung, dann für die Baustellenabwicklung ganz konkret, also eine ganz schwierige Situation und Herausforderung. Der zweite Punkt oder die zweite Säule ist tatsächlich die Leistungsbeschreibung an sich, dass das, was der jeweilige Nachunternehmer, das jeweilige Gewerk dann schuldet, ich würde sagen, so mangelhafte Leistungsbeschreibung oder Leistungspaket oder Gewerkeaufgabe. Dazu gehört natürlich diese Schnittstellenplanung oder Schnittstellenklärung, die jeder kennt. Wo hört es auf und wo fängt es an beim folgenden Gewerk? Und jetzt mittlerweile in den letzten Jahren habe ich das Gefühl bekommen, oder ich erlebe das auch auf den Baustellen, wo ich tätig bin, diese Termineinhaltung, diese Zuverlässigkeit und Termineinhaltung. Die Termine sind generell sehr eng eingetaktet, zumindest also bei vielen Projekten. Und ich sehe das so, dass mittlerweile ein also Pluspunkt also bei den Gewerken einfach das Erscheinen ist, dass diese Termineinhaltung, wenn man sagt, ich bin Montag um 8 Uhr da und ist tatsächlich um 8 Uhr da. Genau, jetzt übergeordnet, das sind jetzt die drei Säulen, drei Punkte. Einmal Thema Planung, Leistungsbeschreibung, Ausschreibung, ungeschuldete Leistung und Thema, also ganz groß mittlerweile, die Termine. Also Termine und Einhaltung und einfach diese Zuverlässigkeit, die manchmal, ich möchte jetzt nicht also das Ganze pauschalisieren, sondern bei vielen ist tatsächlich so.
Okay. Jetzt nochmal so ein bisschen als Zusammenfassung. Was ist für dich ein richtig guter Bauleiter und was nicht? Also was unterscheidet den guten Bauleiter von einem schlechten Bauleiter? Einfach mal so auch ein bisschen dem Publikum mit auf den Weg zu geben. Sind es gewisse Eigenschaften, sind es gewisse Skills? Auch gerne mal an Beispielen näher bringen. Was unterscheidet einen guten Bauleiter von einem eher nicht so guten Bauleiter?
Ja, also aus persönlicher Erfahrung würde ich also Folgendes sagen. Ist zumindest das, was ich mache, ob ich also gut oder schlecht bin, das kann ich nie selber beurteilen. Aber auf jeden Fall ist dieser Szenarien, die man jetzt vorgesehen, also durchgespielt hat, also diese das Simulieren als Bauleiter, also diese vorausschauenden Handling ist also ganz wichtiges Werkzeug und Tool, was also ein Bauleiter so mitbringen sollte, um etwa konkreter zu werden. Man hat also draußen eine Situation. Man sollte jetzt tatsächlich die zwei Schritte vor und dann die fünf Schritte danach einmal also in Betracht ziehen. Was passiert, wenn ich also eine Entscheidung treffe und was hat also das für eine Auswirkung, terminliche und kostentechnische? Wenn ich also dann das Szenario B mir aussuche oder für Szenario B entscheide, dann was hat das auf eine Auswirkung? Da sind jetzt also ständig solche Situationen, wo man schnell entscheiden muss und diese Entscheidung, die muss durchgedacht sein, damit man auch immer so die daraus resultierenden Auswirkungen mit also in Betracht zieht. Also ein guter Bauleiter ist auf jeden Fall einer, der die Managementaufgaben steuern kann. Man verwechselt sehr oft das, was ein Bauleiter draußen macht. Ein Bauleiter müsste ein gewisses Fachwissen mitbringen und eine gewisse Übersicht der Gewerke, der betreut. Also ich bin also im Schlüsselfertigbau tätig. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch und praktisch über 20, 25, 30 Gewerken einen Überblick und Fachwissen haben. Aber auf jeden Fall, der Bauleiter ist nicht da als also Fachwisser. Es gibt also Fachgewerken, dafür werden die eingesetzt, aber man muss jetzt also auf einer übergeordneten Flughöhe das Ganze von oben aus terminlicher, kostentechnischer Sicht betrachten. Jetzt auf den Punkt gebracht, also gute Bauleiter heißt also für mich, die Themen aktiv angehen, ist auch ein ergänzender Punkt, und nicht also liegen lassen, die Themen aktiv in die Hand nehmen, ansprechen, zuhören, weiterleiten und dieser Informationsflow einmal verteilen. Das ist wie der Playmaker, solcher beim Basketball. Er muss also dann hier das Spieler dann so betrachten können, dass man jetzt also tatsächlich also das sieht, was vielleicht also die anderen nicht sehen. Ein schlechter Bauleiter ist derjenige, wenn ich das so formulieren darf, der einfach die Themen so liegen lässt. Die Erfahrung zeigt, wenn man die Themen liegen lässt, die lösen sich nicht von alleine. Das heißt, man müsste jetzt also die Themen also in die Hand nehmen und dann entsprechend also Lösungsansätze unterbreiten und einfach ansprechbar sein. Das ist auch so ein Punkt, wo Kollegen nach 15 Uhr nicht mehr ans Telefon gehen. Natürlich nicht also in die andere Richtung, dass man jederzeit also 24/7 Telefons erreichbar sein muss, aber auf jeden Fall eine gewisse Kommunikation über bestimmte Zeiten sollte vorhanden sein.
Okay, alles klar. Ja, vielen Dank dir für dieses ganze Thema Bauleiter und Baustellen. Ich denke, da haben wir jetzt auch einen ganz guten und tiefen Eindruck bekommen. Du hast ja noch ein zweites Standbein, und zwar bist du ja auch ein zertifizierter Energieberater, kurz in drei Buchstaben EEE, also ein, ich habe das mal nachgeschaut, ein Energieeffizienzexperte, ist das so korrekt? Ja. Und da steht natürlich immer ganz groß im Fokus Energieeffizienz, Nachhaltigkeit. Gerade auch hier bei uns im Bauwesen haben wir einen sehr großen Einfluss darauf und deswegen auch immer ein wichtigeres Thema. Was siehst denn du aktuell für Strategien, die im Bereich der Energieeffizienz oder Sanierung besonders gut sind? Das ist ja immer wieder ein großes Thema. Was ist denn da so deine Erfahrung?
Energieeffizienzexperte, war richtig. Also hier, was du ausgesprochen hast, tatsächlich, also ein Energieeffizienzexperte ist derjenige, der auch für die Förderprogramme des Bundes also zuständig ist und entsprechende Anträge stellen darf. Was die Sanierungsstrategien angeht, also es gibt die sogenannten Einzelmaßnahmen, wo man jetzt also einzelne Maßnahmen also durchführen lässt, sei jetzt ein Haustüranlage Tausch, Fenster neu tauschen lassen, vielleicht das Dach machen oder die Fassade ausdehnen. Und es gibt also dann die sogenannte Komplettsanierung. Die Strategie, die ich persönlich bevorzuge und predige, ist die Gesamtsanierungsstrategie dann hier aufzubauen. Das heißt, dazu natürlich sind die individuelle Sanierungsfahrpläne, die vielleicht hatte der eine oder andere also von diesen Plänen gehört. Und das ist also ganz wichtig, diese Gesamtblick also für das Gebäude zu haben, bevor man sich entscheidet also für die eine Strategie oder für die andere. Für mich ist wichtig, dass man tatsächlich eine Gesamtstrategie dann entwickelt und dann gezielt nach Bedarf und nach Möglichkeiten entweder in die Einzelumsetzung geht oder halt in die Paketumsetzung geht, wenn ich das so sagen darf. Genau.
Ja, und jetzt ist es natürlich auch immer eine Frage des Budgets. Also wie viel Geld habe ich denn, um halt ein gewisses Sanierungskonzept dann auch umzusetzen? Kann ich mir das als Privater oder auch als Unternehmen, Organisation überhaupt leisten? Und deswegen gibt es ja auch Förderprogramme, um diese Leute hier zu entlasten, aber auch finanziell zu unterstützen. Jetzt hat man ja vor kurzem Wirtschaftsministerium darüber gesprochen, okay, man will irgendwie die Förderung für private PV-Anlagen oder so für kleinere Leute streichen. Ja, ist es dann eigentlich nicht der Weg in die falsche Richtung oder sagt man dann, okay, reichen die Förderprogramme so aus? Wie stehst denn du zu dem ganzen Thema?
Das ist ein ganz schwieriges Thema mit Fördertöpfe und ob genügend liquide Mittel da wären. Also ich vertrete den Standpunkt, dass die Förderprogramme an sich nicht nur der einzelne Anreiz sein sollten, also für die Umsetzung also von solchen Maßnahmen. Natürlich sind das so ein ganz wichtiger Punkt und elementar, wenn man jetzt tatsächlich über ein Förderprogramm Zuschussgelder, also über die BAFA oder halt also eine Vergünstigung über ein KfW-Darlehen bekommen könnte. Aber man sollte eben das Ganze nicht nur aus reiner wirtschaftlicher Brille dann hier sehen. Das heißt, diese steinerne Energieeffizienz und dieser Bewusstsein, dass man etwa nachhaltiger sein sollte und möchte, müsste auch möglich sein, auch wenn zum Beispiel also die BV-Gelder, die BV-Fördergelder dann gestrichen werden oder wurden. Man müsste tatsächlich in dem Fall oder generell also bei Sanierungen schauen, welche erste Maßnahmen oder eine größere Auswirkung also für das Gebäude haben. Man müsste nicht also direkt also mit den kostenspieligen Maßnahmen beginnen. Dafür gibt es auch diese sogenannte individuelle Sanierungsfahrplan. Also ich sage nicht, dass abgekoppelt werden sollte, aber auf jeden Fall der Primärfokus sollte sein, dass man in eine Effizienz steigen sollte, auch perspektivisch auch in den nächsten Jahren. Und wenn sich die Möglichkeit lässt, auch Fördergelder mitzunehmen, die auch dann hier mitzunehmen, also selbstverständlich. Aber das sollte, wie gesagt, nicht also der Primärfokus sein, sondern man müsste aufgeklärt werden, welche Vorteile eine Gänze Sanierung mit sich bringen würde. Und das ist da so, das ist tatsächlich so, dass das Budget, wie du schon erwähnt hast, ist bei vielen von uns also begrenzt. Aber man würde gerne die ersten energetischen Maßnahmen dann hier umsetzen. Und da komme ich wieder auf den Punkt Kommunikation und so fachliches Aufklären sind also ganz wichtig, um in die Sanierung dann erstmal reinstarten zu können.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel, was zum Beispiel so ein Fall war, sei es jetzt, also entweder auf Seiten des Privaten oder ein Unternehmen oder andere Organisation, die da auf dich oder auf euch zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir würden das gerne machen. Was habt ihr denn da gemacht und was für konkrete Sanierungsumsetzungen wurden dann auch durchgeführt?
Genau, ich arbeite als Energieeffizienzexperte mit einem Kollegen, also mit einem Partner zusammen. Der ist derjenige, der mit der Antragstellung sich auseinandersetzt. Und ich bin einer, der die Begleitungen draußen also übernimmt. Also hängt natürlich davon ab, man wechselt sich ab. Also wir betreuen oder ich oder wir betreuen private, also Privatkunden, Privateigentümer. Und also in den letzten, also ich sag mal so im letzten Jahr, wir hatten also viele Anfragen, also für einzelne Maßnahmen und für individuellen Sanierungsfahrpläne. Das war tatsächlich also ein Fall in Düsseldorf. Die Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans konnte der Eigentümer erst feststellen, warum man nicht direkt also mit dem Heizungstausch dann beginnen sollte. Er wollte jetzt unbedingt, obwohl die Heizung noch funktionstüchtig war, wollte unbedingt eine Fußbodenheizung mit einer Wärmepumpe, wobei die Gebäudehülle an sich also komplett blank war. Und da sind wir jetzt ins Gespräch gekommen und wir haben erstmal so fachlich und faktisch dargestellt, dass eventuell nicht die sinnvollste erste Maßnahme ist, direkt also mit dem Heizungstausch zu beginnen. Was ich also in den letzten Monaten vermehrt also betreut habe, sind tatsächlich Fenster- und Haustüranlagen-Tausch. Und genau, also es steht jetzt tatsächlich ab April, glaube ich, also eine Komplettsanierung, auch also ganz spannend. Und ich merke auch mit dem Kollegen zusammen, dass eine Komplettsanierung eine ganz andere Herangehensweise hat und wie man die abwickelt, ist ein ganz anderer Aufwand und Bedarf und Antworten, die man also manchmal mit dem Eigentümer dann erklären muss im Vergleich zu einer immer so einfacheren Einzelmaßnahme, also Fenstertausch oder Haustüranlagetausch.
Okay, alles klar. Biegen wir jetzt schon mal so Richtung Endspurt hin. Jetzt hast du ja schon sehr viel gesehen, also sei es in der Bauleitung, Baustellen, als Energieeffizienzexperte. Von all diesen Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, was würdest du sagen, welches Projekt oder welche Herausforderung, Aufgabe war für dich das, was sich bei dir am meisten eingeprägt hat, wo du aber auch am meisten lernen hast können? Also, was war so, dass dir besonders gut in Erinnerung geblieben ist?
Genau, es gab die sogenannten Lessons Learned. Es gab für eine Weile, bevor ich mich in die Selbstständigkeit gemacht habe, ich habe also für den einen oder anderen Baukonzern gearbeitet und zum Abschluss oder nach Abschluss des jeweiligen Projektes, also Abschlussgespräche mit Lessons Learned, was ist schiefgegangen, was hätte man vermeiden können. Und ich habe mich damals nicht zugetraut, diese Herausforderungen, diese Themen, die falsch gelaufen sind, einmal anzusprechen. Und dann, ich habe gemerkt, okay, das ist ein zweites Projekt und ich habe für mich also mitgenommen, das anzusprechen, also hier Fehler, eigene Fehler, Fehler, die man als Team macht, Fehler, die übergeordnet sind. Es muss nicht unbedingt Fehler oder Unstimmigkeiten und. Die müsste man also zugeben und einfach die ansprechen, damit man auch im Klaren ist, auch für sich selbst, wo befinde ich mich jetzt aktuell? Was müsste ich also nachbessern? Wie sollte ich also zukünftig auf die Probleme, auf die Themen reagieren? Und Lessons, also das Allerwichtigste ist tatsächlich Lust darauf zu haben, Lust also draußen zu sein auf der Baustelle. Das ist für mich, also wenn der Spaß irgendwann also dann vorbei ist, dann fängt's an, irgendwann also das Ganze nach und nach also nachzugehen. Die große Herausforderung, das als Schlusswort von meiner Seite war und ich glaube ist immer noch, das hat also dann nicht mit mir zu tun, dass ich keine Antwort also für alle Themen habe. Das hat mich früher also gestört, dass ich nicht direkt also auch fachliche Antworten geben konnte. Aber heutzutage oder in den letzten Jahren habe ich also gelernt, dass man damit leben muss, dass es nicht meine Aufgabe für alle Themen, die da draußen sind oder für alle Probleme oder für sonst was, eine ad hoc, eine akute Lösung oder Antwort haben muss. Und das ist, was ich jeden Tag auch an junge Kollegen dann sage. Nimm es nicht persönlich, sag einfach, ich muss es prüfen und du kannst intern, extern dich informieren und dann dementsprechend eine Antwort, eine Rückmeldung geben, also eine fachliche Stellungnahme abgeben, was auch immer. Und das ist es nämlich für mich Herausforderung. Nummer eins, einmal sagen, was du kannst und was du nicht kannst und wofür du eventuell also Unterstützung benötigst. Viele sagen, ich brauche jetzt keinen oder sonst was. Ich bin einer, der sagt, ich muss mit dem Travex-Planer, ich muss mit allen, bevor ich eine qualifizierte Antwort zurückgebe. Bevor jetzt ein Bauchgefühl Antwort ist, die eventuell also keinem hilft und am Ende des Tages auch ganz falsch ist.
Absolut. Wir alle sind keine Universalwissenden, dass wir alles auf Anhieb wissen. Nichtsdestotrotz können wir uns immer noch schlau machen, indem wir Fragen des intern abklären, sich mit den anderen nochmal beratschlagen und das in Erfahrung bringen. Aber ich denke, es darf nie die Erwartungshaltung sein, dass der Bauleiter alles sofort weiß. Ja, absolut.
Ich muss kurz einhaken, das als allerletzte. Das ist tatsächlich bei vielen die Erwartungshaltung, also von vielen Nachunternehmern, es gibt also Bauprojektleiter, die einfach sagen, fahr zur Baustelle, da ist also ein Bauleiter da, der wird dir bestimmt weiterhelfen können oder Bescheid geben können, was zu tun ist. Und das ist so ein Stückweise mittlerweile, wo ich sage, derjenige, der jetzt auf die Baustelle kommt, zur Baustelle fährt, der muss eine gewisse, nicht Know-how, sondern eine gewisse Planungstiefe haben oder schon Auseinandersetzung, was zu tun ist und nicht die Erwartung oder die Erwartungshaltung sein. Da sind Bauleiterkollegen, die alles können, alles wissen und man nimmt jetzt also eine Kelle in die Hand und das reicht also vollkommen aus. Reicht für den meisten Fällen nicht aus.
Ja, verstehe ich. Also ich darf nicht, sagen wir mal, als Nachunternehmer in der automatischen Erwartungshaltung sein, hey, der Bauleiter, der wird eh schon alles wissen, sondern ich muss mir natürlich auch selber dazu Gedanken machen. Ich muss mich in eine gewisse Planung doch einarbeiten, damit ich zumindest ein gewisses Vorwissen habe und dann das Restliche dann auch mit dem Bauleiter absprechen kann. Aber nicht, dass der Bauleiter dann, sagen wir mal, der Problemlöser für alle Fälle und sagen wir mal, Kinderkrankheiten ist.
Ganz genau, so ist es.
Okay. Stelios, jetzt schauen wir uns mal die letzte Frage an. Die letzte Frage ist immer die Frage nach deinem Lieblingsbauwerk. Jetzt warst du ja schon viel unterwegs und trotzdem würde es mich jetzt wirklich mal stark interessieren, ob dein Lieblingsbauwerk jetzt eine Baustelle oder ein Bauwerk ist, das du selber begleitet hast oder doch ganz was anderes. Von dem her lasse ich mich jetzt gerne überraschen.
Genau, Lieblingsbauwerk von mir habe ich tatsächlich nicht. Also das ist nicht die überraschende Antwort. Ich habe jetzt mittlerweile ein Portfolio über, glaube ich, mittlerweile 18, 19, also Großbauprojekte, die ich betreut habe, manchmal alleine, manchmal also mit Baustellenteams und große Projektteams. Mein Lieblingsbauwerk ist tatsächlich ein Projekt von meinem Vater, also in Steinbrücke, also in meiner Heimat. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch hier in Deutschland komplizierte, komplexe Bürogebäude und Hallen und also eine Menge Großprojekte begleitet mit tausend Schnittstellen. Aber eine kleine Steinbrücke, ich sag mal so, es ist mittlerweile 18 Jahre her. Man muss das erlebt haben, man muss das gesehen haben, wie mit welcher Präzision, ohne irgendwelchen speziellen Geräten, einfach mit Hand und Stein für Stein und mit Fugenausbildung und wie das jetzt tatsächlich so entstanden worden ist, das kann man jetzt nicht anders beschreiben. Ich möchte das gar nicht vergleichen mit den Projekten, also dann hier in Deutschland, aber das ist für mich so was Besonderes, was das handwerkliche Können, man hat das gesehen. Ich habe das auch erlebt und das war für mich so ein Moment, wo ich selber gecheckt habe, das ist einfach oder also als Kleinprojekt, aber gleichzeitig sehr handwerklich, sagen wir mal so, begabt und ist immer noch, begeistert immer noch. Also wenn ich ja so vorbeifahre, wenn ich in der Heimat bin, ich denke immer noch, also dann nicht an die Zeit, wo ich also das mit, sagen wir so, mitbegleiten dürfte oder mit rüberschauen dürfte. Und ja, das ist es nämlich. Also eine kleine Brücke, sondern aus meiner Heimat.
Sehr schön. Weil dann ist man ganz besonders darauf stolz, dass man auch in dem Bauwesenbereich ist, weil man weiß, okay, hey, diejenigen, die das davor gemacht haben, die waren ja auch alle aus der Bauwelt und haben das sogar geschafft, ohne diese ganzen Hilfswerkzeuge, die wir heute haben. Und deswegen ist dieses Bauwesen auch insoweit faszinierend, weil etwas wirklich auch für die Zukunft wirklich lang und nachhaltig geschaffen wird, was dann halt auch über die Jahrhunderte hinweg Bestand hält. Sehr schön. Stelios, an der Stelle möchte ich mich recht herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, auch für die spannenden Einblicke rund um das Thema Bauleitung, Baustellen und auch Sanierung, Energieberatung. Vielen Dank dir dafür und wünsche dir für die Zukunft auch alles, alles Gute und ganz viel Erfolg. Schön, dass du da warst.
Dankeschön, ich habe zu danken und man hört sich da nicht ja wieder, bestimmt.
Definitiv.